Ich habe euch zu Beginn mal zwei Zitate mitgebracht und ihr dürft gern raten, von wem die Zitate stammen. Das ist nämlich sehr spannend. Das erste Zitat lautet: Beten wir jeden Tag zum Heiligen Geist, so wird der Heilige Geist uns Christus näher bringen. Und das zweite Zitat: Es gibt keine größere Freiheit, als sich vom Heiligen Geist tragen zu lassen, darauf zu verzichten, alles berechnen und kontrollieren zu wollen und zu erlauben, dass er uns erleuchtet, uns führt, uns Orientierung gibt und uns treibt, wohin er will. Er weiß gut, was zu jeder Zeit und in jedem Moment wichtig ist. Wer hat diese zwei Zitate gebracht? Mal so Tipps. Kommt, sagt doch mal einfach. Also, klingt nach Paulus, hat er nicht gesagt, nein, in ähnlichen Art. Wer? Nee, auch nicht, also soweit. Ich will euch das sagen. Und zwar sind diese Zitate stammen vom amtierenden Papst Franziskus. Geld denkt man nicht. Also, wenn das jetzt Reinhard Bonke gesagt hätte, er ist auch schon tot, Charismatiker und irgendein Pfingstler oder Arne Kopfmann, da hätten wir gesagt, klar, von denen ist ja logisch. Aber das passt nicht in unser Bild. Weil wir denken, also, sowas wird er noch nicht sagen. Und mich fasziniert das. Und mittlerweile, ich sag mal, Gott sei Dank, ist es so, dass man nicht mehr so alles nur den Heiligen Geist in Kreisen der Charismatiker oder Pfingstler zu finden hat, sondern dass alle Christen, egal welcher Konfession, sich mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen. Vor 20 Jahren war es fast undenkbar, so einen Teil Musikblock und als Anbetung zu benennen. Ich kenne noch, dass ich mal, wo ich mal in einer Gemeinde war, wo wir nach dem Gottesdienst angeboten haben, zu beten für jemanden. Einfach so, wie wir es auch machen. Dann hieß es, ach, das ist ja charismatisch, mach das nicht. Ja, da lachen wir alle drüber, aber das ist so. Da gab es Vorbehalte und das war seltsam. Und ich finde es ganz wichtig, weil wir auch als, wir sehen uns ja als evangelikal und wir wollen ganz Bibelfundament sein. Wir sagen, Bibel ist unser Mittelpunkt, dass wir uns mal bewusst machen, dass der Heilige Geist eben keine unwichtige und zu vernachlässigende Randfigur ist, sondern es ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Und da gibt es bei Gott nicht eine Hierarchie, also Gott als Ganzes, dann sagt man nicht, da oben ist Gott der Vater, dann kommt Jesus Christus und der Heilige Geist kommt mal da so ganz unten, halb so Fußabtreter. Nein, die drei sehen sich völlig gleichberechtigt nebeneinander. Es gibt nicht ein besser, ein schlechter und weniger und mehr, sondern alle gehören zusammen. Und ich habe mich gefragt, wie wirkt denn das eigentlich? Wie muss das manchmal für Gott wirken, wenn wir sagen, wir halten nur Jesus vorne, wir Evangelikalen, die Kirche immer nur auf Gott, dem Vater, und die Pfingstler, Charismatiker sagen dann nur der Heilige Geist und so. Und ich frage mich, wie empfindet das Gott manchmal? Und ich habe gedacht, das ist so ein bisschen so, wie als meine Frau und ich, wir sind zu einer Feier eingeladen und dann kommen wir dahin und dann gibt es Empfang, wird kontrolliert, wer kommt da, und dann sagen die Empfang zu Bea, meiner Frau, also lieber Frau Zümner, wir wissen, Sie sind der Ehepartner von Herrn Zümner, aber Sie sind hier nicht eingeladen. Und ich sage euch, dass meine eigene Biografie mit dem Heiligen Geist vor vielen Jahren ganz ähnlich gewesen ist, so wie ich das empfunden habe. Ich wusste auf der einen Seite, dieser Heilige Geist ist ganz wichtig. Und ich hatte die Sehnsucht, eigentlich mehr zu erleben, aber ich hatte auch eine Angst. Mir war das in der Charismatik oder wie das der Glaube ist, manchmal zu straight. Das war nicht, hat mir nicht gepasst, das fand ich unheimlich und ich hatte ganz große Angst, wenn da irgendwas kommt, das überfällt mich. Und das kann ja auch der Teufel sein, der dort wirkt. Der Teufel ist der Engel des Lichts. Und ich habe gesagt, dann habe ich das nicht mehr unter Kontrolle und das hat mich sehr ängstlich gemacht. Aber irgendwann habe ich gesagt, das kann es ja wohl nicht sein. Die Bibel beschreibt viel vom Heiligen Geist. Wir haben heute Pfingsten, da geht es um Ausgießung des Geistes. Und ich habe so ein komisches Verhältnis zum Heiligen Geist. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich neu auseinandersetzen. Und eine Sache, und vielleicht hilft euch das auch, hat mir sehr geholfen. Ich habe aufgehört, in Schubladen zu denken. Und das habe ich euch gezeigt anhand dieses Zitats zum Beispiel. Ihr kennt das, da kommt nur ein Zitat, und dann weiß man, das kommt von einem Charismatiker und das kommt von einem Katholiken, und dann sagen wir, ach, das kann ja nur falsch sein, was der sagt. Und das ist, dieser Umgang ist vollkommen unbiblisch. Für mich, mir hat das geholfen oder hilft es immer noch das, was Paulus redet. Er sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Und es gibt viel Weisheit und viele Erkenntnisse, die man sich irgendwie vom Leibe haltet und man kriegt keinen Segen, weil man sagt, das kann ja nicht sein. Und ich halte das für ein ganz gefährliches Schubladendenken und das ist falsch. Überhaupt dieses ganze Aufteilung, das sind wir und die Pfingstler sind Pfingster und Charismatiker, die haben schon irgendwie den Heiligen Geist für sich, so ein Quatsch. Das gab es früher nicht. Unter Jesus gab es keine Charismatiker. Es waren alles Charismatiker und Pfingstler und Vateranbietende. Das ist was anderes. Und einen zweiten ganz wesentlichen Hilfe im Umgang mit dem Heiligen Geist war für mich, der Angst hatte, dass ich erleben konnte, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist überfordert nie. Er stülpt einem auch nichts über. Das machen Menschen. Das macht nie der Heilige Geist. Und er achtet genau, welchen Frömmigkeitsstil, welche Persönlichkeitsstruktur habe ich, und dann passt er das an. Wenn ich ein introvertierter Mensch bin und ich will nicht so hinstehen und die Hände hochhalten, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da bin ich nicht frömmer oder nicht frömmer. Der Heilige Geist sagt, nein, so wie du bist, bist du richtig. Und ich gebrauche dich in deinem Stil. Und wenn du Anbetung nicht liebst, ist das in Ordnung. Aber wenn du Anbetung liebst, du magst diese Emotionen, dieses Gefühl, ist das in Ordnung. Und dann geht es nicht, der eine ist frömmer, der andere nicht. Nein, aber der Heilige Geist geht sanft damit um. Und es ist wichtig für uns mal, die Angst zu überwinden, zu sagen, ich lasse mich auf was ein, sondern einfach zu sagen, ich will das mal probieren, aber halt, Gott, du weißt, dass ich Angst habe. Und heute würde ich sagen, weil ich nicht mehr in Kategorien denke, ich bin noch lange nicht ein Charismatiker. Ich bin noch gut evangelikal und ich schätze das, was aus dem Evangelikalen kommt, sehr, auch aus dem Evangelischen. Aber für mich ist der Heilige Geist viel wichtiger geworden. Vielleicht bin ich ein evangelikaler Charismatiker, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, der Heilige Geist hat eine neue Bedeutung bekommen und ich schätze das, was ich dadurch gelernt habe, sehr. Es hat meinen Horizont, meine Erfahrung erweitert. Und ich sehe viele Bibelstellen heute anders und ich lebe anders. Und trotzdem bin ich noch auf dem Weg. Ich bin noch lange nicht, und ich, wie alles im Glauben, ist das ein weiterer Prozess. Und was noch wichtig ist, so wenn wir uns jetzt sagen, wir wollen mal mehr den Heiligen Geist kennenlernen, ist es etwas Wichtiges, was wir wissen müssen. Und das ist, dass wir uns mal fragen, welche geistige Prägung beeinflusst mich? Denn wir sind dauernd geprägt von irgendwas. Und wir merken das oft gar nicht. Aber das hindert uns manchmal. Und es geht nicht nur um diese Prägung, die wir haben im Elternhaus oder in der Gemeinde oder Kirche, wo wir sind. Das ist ganz wesentlich. In den frommen Stil, den ich zu Hause habe, wenn das sehr eine enge Gemeinschaft ist, wird das meinen Glauben sehr lange mich beschäftigen, bevor ich mich dann löse und merke, nee, es ist anders. Oder was ich euch erzähle. Ihr seid ja aufgefordert, nicht alles dann blind anzunehmen, sondern ihr sollt prüfen, was ich sage. Und zu sagen, nee, ich sehe es anders. Und das ist gut und richtig. Aber es gibt noch eine weitere Prägung, die ganz massiv ist. Und das wurde mir bewusst, als ich in dieser Vorbereitung war. Und das ist die geistliche Strömung, die es bei uns in Deutschland ganz massiv gegeben hat. Und die bis heute wirkt. Und die ist es auch, so habe ich das Gefühl, deswegen Engländer gehen ganz anders mit dem Heiligen Geist um als wir Deutsche. Und das ist die Aufklärung, die wir erlebt haben vor mehreren hundert Jahren. Und dieses humanistische Bildungsideal. Wisst ihr, was da passiert ist? Auf einmal kam der Verstand auf. Und der Verstand wurde so wichtig, da hat man gesagt, der Verstand steht über allem. Das war bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so. Der Verstand steht über allen. Und dann hat man den Geist ersetzt durch den Verstand, gleichgesetzt und teilweise abgeschafft. Und ihr werdet das noch heute merken. Auf welche Menschen hören wir? Leute, die auf Emotionen reagieren oder wenn jemand sehr sachlich etwas bringt, voll überzeugende Argumente. Wir stehen da drauf, wir merken, wie wir geprägt sind. Das ist nicht verkehrt, aber wir müssen uns bewusst sein, sind wir geprägt. Und das hat sich dann auch in der Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts, in der evangelischen und auch in der katholischen Kirche durchgesetzt. Da kam nämlich plötzlich eine liberale Strömung herein, die dieses Denken hat, die gesagt haben, der Verstand ist das Oberste. Und von diesen Entwicklungen hat sich bis heute die Kirchen teilweise nicht erholt. Was passiert denn, wenn wir sagen, der Verstand ist der Maß aller Dinge, das ist unser Maßstab? Wird das einen Einfluss auf unser Bild von Gott haben, unseren Glauben haben? Wenn alles nur noch mit dem Verstand zu begreifen ist, dann ist Gott ja nur noch eine Idee. So eine komische Vorstellung, die irgendwo da oben im Universum ist, aber die eigentlich im Grunde etwas Abstraktes, völlig Unpersönliches ist, mit der wir auch keine Beziehung aufbauen können. Und der Glaube, der wird ein rein intellektueller Akt. Nur was ich sehe und verstehe und was rational erfassbar ist, ist auch wahr. Und alles andere, was dann irgendwie passiert, übernatürliche Dinge und wundernd, das ist nicht so. So Gespenster, der Heilige Geist, ein Gespenst, das ist ja unheimlich. Aber wo der reine Verstand nur herrscht, der regiert. Oder wo er regiert, da ist ein Glaube geistlos. Da ist der Glaube tot. Und ich glaube, die meisten Menschen, das ist die Entwicklung seit mehreren Jahren, die glauben nicht mehr daran. Nicht nur die Frommen, sondern auch Leute außerhalb, die sagen, nee, ich erlebe Dinge in dieser Welt und in meinem Umfeld, die sind so völlig anders. Das kann man nicht mit dem Verstand mehr begreifen. Zwischen Himmel und Erde. Wenn ich irgendwelche Berichte höre von Leuten, die wirklich durch ein Gebet gesund werden, dann stehen die Ärzte immer da und sagen, ja, wir können das nicht erklären, das ist rein rational nicht fassbar. Aber es ist passiert. Und es ist so wichtig, dass wir merken, dass es mehr gibt. Und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Die Menschen in unserer Gesellschaft haben eine Sehnsucht, mehr zu erleben. Sie wollen gerne etwas spüren. Sie wollen Inspiration. Und die Frage ist, wo holen sie sich die Information her? Wo lassen sie sich inspirieren? Glauben sie an irgendwelche esoterischen, religiösen Strömungen oder an das, was Paulus den Christen in Rom vor 2000 Jahren rät? Da sagt er, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern durch die Erneuerung eures Sinnes oder Verstandes, damit auch ihr beurteilen könnt, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Paulus sagt, lasst euch doch nicht prägen von irgendwelchen Ideologien und Vorstellungen dieser Gesellschaft. Lasst euch nicht von religiösen oder esoterischen Strömungen und auch nicht von einem aufklärerischen Bewegung oder Denken das vorgeben, was ihr denken sollt. Er sagt, kommt zu einem biblisch-hebräischen Denken zurück. Nicht unser Verstand, nicht mal unser Gefühl ist der Maßstab von dem, was richtig ist, sondern allein, was Gott sagt. Und als Fundament brauchen wir die Bibel, sein Wort, weil da die Wahrheit drin ist. Und wenn wir daneben laufen, dann können wir uns daran orientieren und sagen, und das sagt Gottes Wort. Und das steht über die Zeit, über jede Zeit und jede Entwicklung. Und das bedeutet, Bibellesen ist eine permanente Sinnesänderung. Und ich kenne das bei mir da komme ich in eine Strömung, denke, in die Richtung gehe ich und dann lese ich die Bibel, sage, nee, da hast du falsch gedacht. Und ich merke das bei mancher Predigt, die ich gehalten habe, dann, wenn ich die Jahre später nochmal so mir angucke, dann stelle ich fest, da habe ich vor so und so vielen Jahren so gedacht, so würde ich nicht mehr denken. Es ist eine permanente Änderung. Und ich glaube, eine ganz wichtige Sinnesänderung in Bezug auf den Heiligen Geist beginnt damit, dass wir uns erstmal klar werden, was ist der Heilige Geist überhaupt? Wer ist das? Und das eine ist, dass es eine unbeschreibliche, schöpferische Kraft ist. Der hat die ganze Erde geschaffen aus dem Nichts. Der Geist, heißt es am Genesis, Anfang der Bibel, schwebte über den Wassern. Und dann entsteht aus dem Nichts die ganze Erde, die Menschen, Tiere und so weiter. Eine wahnsinnige Kraft. Aber diese Kraft wirkt dann noch weiter. Wunder passieren. Heilungen geschehen. Menschen können auf dem Wasser laufen. Nicht nur Jesus, Petrus ist es auch. Wasser wird in Wein verwandelt und viele andere Dinge mehr. Es ist die Kraft, die uns die Sünde vergibt. Und es ist die Kraft, die Dämonen austreiben können, ist stärker als der Teufel. Und es ist die Kraft, die Jesus vom Tod zum Leben geholt hat. Und er wird auch uns, wenn wir an ihn glauben, vom Tod ins ewige Leben zu. Was ist das für eine Kraft? Es ist der Heilige Geist, der uns in unserem Leben führt und lenkt. Es ist manchmal ein Eingestehen, dass wir sagen, ich habe nicht die Kraft, aber du, Jesus, schenk mir den Heiligen Geist, dass er in mir wegwirkt. Das haben wir. Wir haben den Heiligen Geist. Wir bekommen ihn, wenn wir an Jesus Christus glauben. Der ist in uns und die Kraft können wir nutzen. Aber der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft oder eine Energiequelle, sondern er ist auch eine Person. Und ich glaube, das fällt uns manchmal am schwersten. Also mir fällt das schwer. Aber wenn ich ins Alte und Neue Testament hinein, da wird der Geist als jemand beschrieben, der gekränkt werden kann, der traurig ist, den man belügen kann, den man herausfordern kann, den man dämpfen kann, den man widerstehen kann. Und Jesus selbst spricht davon, dass der Heilige Geist eine Person ist. Er sagt, bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, denn ich werde dem Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, man kann übersetzen Tröster, Beistand, oder Heilige Geist gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist eine Person. Der amerikanische Theologe, Evangelist Reuben Archer Torrey, der im vorletzten Jahrhundert gelebt hat, der sagt dazu, wenn wir uns den Heiligen Geist nur als Einfluss oder Kraft vorstellen, die wir bekommen und deren wir uns bedienen können, denken wir naturgemäß, wie kann ich mehr vom Heiligen Geist bekommen? Wie kann ich mehr seine Kraft bekommen? Aber wenn wir uns ihn der Bibel gemäß als eine Person vorstellen, werden wir fragen, wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Wenn wir anfangen, den Heiligen Geist nicht nur als eine Energie zu verstehen, sondern als Person, dann verändert sich etwas in unserem Verhältnis zu der dritten Person Gottes. Und ich garantiere euch, wenn ihr anfangt, mal euch bewusst zu machen, wenn ihr von der Predigt nichts mitgenommen habt, einfach mal diesem Gedanken immer nachgeht, dass der Heilige Geist eine Person ist, dann verändert sich was in eurem Denken, in eurem Sinn. Und er wird auf einmal nicht nur so abstrakt eine nubulöse Kraft, sondern es wird sehr persönlich. Fragt euch doch mal, wie es euch mit dem Strom geht. Komischer Schwenk, ja? Das ist auch so eine sehr wichtige Energie und wir gebrauchen sie täglich. Ohne den kämen wir nicht mehr klar. Wir laden unser Handy aus. Wenn es dunkel ist, machen wir Licht an. Wenn wir Hunger haben, machen wir den Herd an. Wenn wir Kaffeedurst haben, Kaffeemaschine. Wenn die Wäsche schmutzig ist, Waschmaschine an und so weiter. Vieles andere. Obwohl wir ständig Strom brauchen und auch erleben, dass wirklich der Strom eine Kraft ist, werden wir keine Beziehung zum Strom aufbauen. Ist ein bisschen gefährlich, ne? Aber wir werden auch nicht schon gar nicht eine Liebesbeziehung aufbauen. Das ist fremd, das ist komisch. Und ich sage mal, Außerirdische kann ich mir gut vorstellen, soweit es die gibt. Ich glaube es nicht, aber wenn es Außerirdische geht, die können zu einer Energiebeziehung aufbauen. Die können ja vielleicht eine Liebesbeziehung aufbauen. Wir Menschen sind anders konstruiert. Wir brauchen ein Gegenüber, eine Person. Und unser Verhältnis zum Strom, wenn ihr das mal ein bisschen nachdenkt, wäre eine ganz andere, würde ganz anders werden, wenn wir auf einmal denken, jetzt haben wir nicht nur Energie, da sitzt, da steht jemand vor uns. Wenn der es mal weiterspinnt, dann wird er merken, da passiert was in eurem Denken. Und der Heilige Geist ist so eine Person. Er ist eine Person. Er ist eine wahnsinnige Energie, aber er ist auch gleichzeitig eine Person, die unsere Beziehung sucht. Und deswegen kann Jesus auch sagen, dass der Heilige Geist uns hilft, tröstet, beisteht und immer bei uns ist. Und Paulus ergänzt noch, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist die Liebe in Person. Durch ihn bekommen wir Liebe. Er kann uns helfen, er kann uns begleiten und trösten. Er, eine undefinierbare Energie, kann uns nicht in seine Arme schließen, das geht nicht. Aber der Heilige Geist kann das. Und ich finde es auch wichtig, im Umgang mit dem Heiligen Geist, es hilft auch, weil manchmal so ist, wir sagen, wir haben den Heiligen Geist und das geht dann fast ins Magische hinein, so ein Zauberstab. Ich habe die Kraft und dann mache ich wupf und dann kann ich beten, dann wird der Heilige Geist so schicken. Das ist eine Macht, das kann zu einem Missbrauch dieser Macht werden. Aber wenn wir wissen, das ist eine Person, dann werden wir den Heiligen Geist bitten, sagen, gib mir die Kraft dafür. Wir werden mehr Respekt vor dem Heiligen Geist auch haben. Und nicht einfach so, so, wir haben den einfach, ja. Wie Gottes Geist in seiner Liebe in uns wirkt, davon prophezeit ja Hesekiel. Lange Zeit, bevor der Heilige Geist überhaupt war. Und das ist ein faszinierendes Zitat. Er sagt, er prophezeit, was Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Und genau das ist damals die Voraussetzung gewesen, was passiert ist. Der Heilige Geist kam. Und wenn wir heute an Jesus glauben, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und dann passiert das, was Hesekiel damals vorausgesagt hat. Wir bekommen unser egoistisches, liebloses, kaltes und verstocktes Herz rausgenommen. Und wir bekommen ein lebendiges, liebevolles und barmherziges Herz. Das passiert. Und jetzt werden einige sagen, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, ich habe mich bekehrt und ich glaube auch, ich habe den Heiligen Geist, aber wenn ich so in mein Herz hineinschaue, mein lieber Schwan, das ist Lichtjahre von dem entfernt, was Hesekiel hier prophezeit. Da ist nichts an Liebe. Ich kenne die Abgründe in meinem Herzen, ich kenne den Hass, den ich habe, da ist noch nichts verändert, das ist alles so gleich. Aber dieses Denken beruht auf einem Fehldenken, einem falschen Denken. Es beruht davon, dass wir sagen, wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir 100% sündfrei. Und wir machen einen Fehler, wir vermischen Heil und Heiligung miteinander. Wir mixen die. Und das müssen wir unterscheiden. Durch unsere Bekehrung werden wir heil. Das heißt, wir werden gerettet. Wir werden vor Gott richtig dargestellt, wir werden zu Gottes Eigentum. Und wir sind, so wie es Paulus sagt, hundertprozentig eine neue Kreatur. Wir sind so heil, dass wir sofort in den Himmel kommen, wenn wir sterben würden. Nichts anderes. Doch das ist ein Punkt, das ist ein Fundament, eine Basis, die wir bekommen. Aber nach unserer Bekehrung fängt unsere Heiligung an. Und da müssen wir aufpassen, dass wir es nicht vermischen. Wenn wir nämlich dann feststellen, ich habe gesündigt, dann kann das passieren, dass wir denken, oh, jetzt bin ich ja wieder so schlecht und ich bin aus dem Heil gefallen. Nein, das tun wir nicht. Es ist die Heiligung, es ist die Veränderung. Wir werden nie ein perfektes Leben führen können, auch wenn wir uns das wollen, sondern wir bleiben immer als gefallene Menschen jetzt. Es schafft kein Mensch, perfekt zu leben. Das hat Jesus gemacht. Und die Bibel versteht nämlich Heiligung als ein Prozess, in dem der Heilige Geist in uns hineinkommt und wirkt. Und dieser Prozess dauert so lange, wie wir hier auf dieser Erde leben. Im Himmel hört das auf, aber so lang sind wir dann. Und Hesekiel beschreibt, dass bei diesem Prozess der Heilige Geist bei uns keine oberflächliche Verschönerung macht, sondern eine tiefgreifende Veränderung. Er setzt bei unserer Persönlichkeit, unserem Charakter an. Und das ist manchmal ein sehr schmerzhafter Prozess. Wir reden oft davon, dass der Heilige Geist uns Freude und Kraft bringt. Alles richtig. Aber der Heilige Geist hat auch eine Funktion an uns. Der Wilhelm Stehlin, müsst ihr nicht kennen, habe ich auch erst kennengelernt, ist schon noch verstorben, ist ein Bischof gewesen der evangelischen Landeskirche in Oldenburg. Und er sagte einmal dazu, wer an den Heiligen Geist als schöpferische Aktivität Gottes glaubt, der muss wissen, dass er damit die göttliche Störung herbeiruft. Dass Gott ihn stört in seinem Besitz, in seinen Gewohnheiten, auch Denkgewohnheiten. Wer also bittet, komm, Heiliger Geist, muss auch bereit sein zu bitten, komm und störe mich, wo ich gestört werden muss. Der Heilige Geist will uns stören, er will uns verändern. Doch wichtig ist, dass es ihm nie darum geht, irgendwie uns fertig zu machen, sondern er will uns positiv verändern. Er will uns immer mehr in das Bild bringen, in das Bild von Jesus Christus, dass wir ihm ähnlicher werden. Auch wenn wir das nie erreichen, wir werden ähnlicher. Und genau das macht auch Jesus anhand des Weinbergsgleichnisses oder Weinstockgleichnisses deutlich. Da sagt er nämlich an einer Stelle, eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, der Weingärtner, also Gott selbst, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Die Aussage von Jesus wurde mir noch mal ganz neu bewusst, als wir bei uns dieses Bibelweinseminar hatten. War ja vor einiger Zeit gewesen. Und der Weingärtner muss manchmal die falschen Weintriebe abschneiden. Das sind oft so büschige Sträucher, die man toll alles, also soll man ja alles lassen. Nein, er muss sie abschneiden und er schneidet sie dann ziemlich zurück, dass am Schluss nur so ein kleiner trauriger einzelne zwei Trieb übrig bleibt. Aber das muss er machen. Auch wenn das so traurig aussieht. Aber durch das Wegschneiden der falschen Triebe können dann in den gesunden kleinen Trieb die ganzen guten Nährstoffe hineinbringen. Und er bringt mehr Frucht, als wenn man das so wachsen lässt. Und das muss manchmal Gott machen. Es gibt in meinem Leben, gab und gibt Eigenschaften, Verhaltensweisen, Charakterzüge, da weiß ich, die sind nicht gut. Das sind auch solche falschen Triebe. Gott hat mich manchmal schmerzhaft erleben lassen, wie ich manchmal bin. Und das war der Anfang für eine Veränderung. Manches dauert an. Und das war nicht schön. Und es ist immer noch nicht schön. Aber dann zu erleben, wenn Gott da eingreift und einen verändert und dann langsam man merkt, da kommt was Neues, da kommt was Gesundes raus. Das ist ein wirklicher Segen. Nicht nur für mich selbst, sondern für mein ganzes Umfeld. Der amerikanische Buchautor, Bibellehrer und Evangelist John Bevere, der sagte, durch die Person des Heiligen Geistes möchte Gott Ihnen näher sein als irgendeine andere Person auf dieser Welt. Er kann hingehen, wo sonst kein Mensch hingehen kann, nämlich in das Innere unserer Seele und unseres Geistes. Er ist nicht begrenzt durch Zeit oder Raum. Wenn der Heilige Geist uns nahe kommt, dann arbeitet er nicht nur stark unserem Herzen, so wie ich es beschrieben habe. Er verändert das nicht nur, sondern er gibt uns auch das, was wir brauchen. Und wer ehrlich ist zu sich selbst, auch wenn er lang mit Jesus lebt, in mir steckt eine durstige Seele, da ist ein Herzen, das so schreit nach allem Möglichen. Und es gibt nur eins, was wirklich diesen Durst löschen könnte, das sagt Jesus auch. Er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Und jetzt erklärt dann Johannes, damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Und ich glaube, nicht nur ich, ihr kennt es auch, je länger wir, egal wie lange wir leben, wir haben in unserer tiefen Innern ein Verlangen, einen unbändigen geistlichen Durst. Und wir wissen, wir können es durch nichts anderes stillen, nicht durch irgendwelche tollen Aktionen, Geld oder Urlaub oder was auch immer, das können wir nicht, sondern es ist nur Jesus in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der uns das geben hat, was wir brauchen. Und das tut er gerne und gibt uns das auch, wenn wir ihn darum bitten. Und der Heilige Geist wirkt nicht nur an uns, sondern er wirkt auch durch uns auf andere Menschen. Und das macht diese Aussage, die Jesus macht im Johannesevangelium deutlich. Da sagt er, von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Der Heilige Geist füllt uns mit diesem Lebensspende, was er macht, unsere Seele satt. Und das ist wichtig, dass wir begreifen, das ist kein einmaliger Prozess. Das ist eine Beziehung, in der wir leben. Es reicht nicht, dass ich meiner Frau, als wir geheiratet haben, gesagt habe, ich liebe dich. Sie muss das immer wieder hören. Und so ist das mit dem Heiligen Geist eine Beziehung. Das ist nicht eine statische Sache, sondern etwas Lebendiges. Und deswegen brauchen wir immer wieder dieses Wasser. Aber wenn wir dieses Wasser geben, dann können wir auch abgeben. Das ist überströmend. Und deswegen spricht Paulus auch von den Geistesgaben im 1. Römer 12 und 1. Korinther 12 davon. Und wisst ihr, was das Faszinierende an diesen Gaben ist? Die Gaben sind nicht für uns bestimmt. Die Zungenrede ist die einzige Gabe, die bestimmt ist, dass man auch selbst sich erbauen kann. Aber er spricht davon, dass sie ausgelegt werden, oder dann, wenn wir sie in die Gemeinde praktizieren, ausgelegt werden muss. Zum Erbauen des ganzen Leibes, der Gemeinde. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, es ist die Gaben, die wir bekommen, dienen nicht uns, sondern sie sind auch nicht zu unserer eigenen geistlichen Befriedigung da, sondern zur Auferbauung der anderen. Wir ergänzen uns gegenseitig. Und Petrus sagt, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Der Heilige Geist ist also eine Energie, er ist aber auch eine Person, die uns liebt und die wir lieben können. Er ist die heilsame Kraft, die er uns gibt und er ist die Kraft, die durch uns wirkt und wir mit anderen dann lieben können, weitergeben können. Und ich hoffe, ihr habt so ansatzweise gemerkt, dass Gott uns mit dem Heiligen Geist ein Geschenk macht. Und ihr wisst, wie das mit einem Geschenk ist. Ein Geschenk hat keine Wirkung, wenn man es eingepackt lässt. Wir müssen auspacken, wir müssen erkennen, was ist das. Und das ist eine spannende Reise. Und ich möchte euch am Schluss nochmal das Zitat vom Franziskus vorlesen, weil ich das ein geniales Zitat finde, weil das sehr viel ausdrückt, auch was ich hier gesagt habe, ohne dass wir uns beide abgesprochen haben. Es gibt keine größere Freiheit, als sich vom Heiligen Geist tragen zu lassen, darauf zu verzichten, alles berechnen und kontrollieren zu wollen und zu erlauben, dass er uns erleuchtet, uns führt, uns Orientierung gibt und uns treibt, wohin er will. Er weiß gut, was zu jeder Zeit und in jedem Moment wichtig ist. Amen.